Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tiefen Westen, dem Magazin. Philipp und ich sind hier heute nicht alleine. Wir haben uns Verstärkung besorgt. Wir sind hier mit Simon Zoller. Hi, Simon.
Hallo zusammen.
Dann lass uns doch mal direkt reinstarten. Simon, bevor wir über deine Position, deine Arbeit reden, wann warst du das letzte Mal an der Kastropper Straße und hast einfach nur ins Spiel geguckt, ohne an Arbeit zu denken? Geht das überhaupt noch?
Ja, tatsächlich gab es einen kurzen Zeitraum in meiner Zeit noch bei St. Pauli, in der ich ja sehr, sehr lange verletzt war oder eigentlich durchweg verletzt war, habe ich am Ende meiner Vertragszeit habe ich die Reha zurück nach Köln verlegt und hatte dementsprechend das ein oder andere Mal Zeit, ein Spiel hier als, sag ich mal, neutraler Beobachter zu verfolgen und trotzdem immer noch mit dem Herzen dabei gewesen. Und dann hat sich das relativ schnell entwickelt, dass man in diese Gespräche eingetaucht ist, um etwas zu entwickeln für eine Rückkehr dann zum Verein. Ja. Also es war gerade so die, sag ich mal, die Hinrunde der letzten Bundesliga-Saison, würde ich sagen.
Gab es denn für dich einen konkreten Moment, jetzt auch so in den letzten Wochen und Monaten, wo du einfach gemerkt hast, auch wenn du auf der Bank sitzt, okay, jetzt bin ich kein Spieler mehr, jetzt bin ich ein Funktionär?
Ja, also muss ich ehrlicherweise sagen, durch das, dass ich, wie auch gerade schon gesagt, sehr, sehr lange verletzt war in meinen letzten 2 Jahren, konnte ich mir sehr, sehr lange und ausgiebig Gedanken machen, wie es weitergehen soll und konnte mich auch damit anfreunden oder nicht anfreunden, das wäre zu einfach, sondern ich konnte mich sehr lange damit beschäftigen, meine Karriere zu beenden. Und was danach passiert, war so ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Und konnte mich dann relativ schnell auch wieder auf diese neue Aufgabe einfach einlassen, die ja am Anfang ja jetzt noch nicht diese Funktion hatte wie jetzt, aber ich hatte sehr lange Zeit, mich da zu beschäftigen, nicht mehr Spieler zu sein, sondern jetzt dann Funktionär. Und bis auf, dass ich immer noch die Schiedsrichter anbrülle auf dem Platz, hat sich das komplett verändert.
Ja. Ja, es wäre eine ganz gute Überleitung. Also wir nehmen ja vor dem Düsseldorf-Spiel auf, das vielleicht auch zur Transparenz, falls du also morgen wieder den Schiedsrichter anbrüllst oder einfach nur ausgelassen jubelst über den Sieg in Düsseldorf, das ist dann hier noch nicht Thema. Schön, dass du da bist und wir wollen so ein bisschen über deine Rolle sprechen, deine neue Rolle beim VfL. Du als Person bist bekannt in Bochum, das ist klar, aber deine neue Rolle noch nicht so ganz. Du hast gerade gesagt, du bist so ein Stück weit hineingewachsen, hattest auch Zeit, dich gedanklich darauf einzustellen, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Wie hast du dich selber darauf vorbereitet, dass du jetzt eben nicht mehr auf dem Platz stehst, sondern in ganz anderer Funktion tätig bist?
Ja, muss ich wahrscheinlich ein bisschen früher oder ein bisschen zurückgehen, weiter als der Saisonbeginn jetzt letzten Sommer, sondern ich war damals schon als Spieler in meiner VfL-Zeit sehr, sehr nah im Prozess des Vereins. Ich konnte sehr, sehr viel aufsaugen und wurde auch schon damals ja teilweise in die Prozesse mit eingebunden, beziehungsweise konnte in die verschiedensten Bereiche auch eintauchen. Es wurde mir damals ermöglicht. So, jetzt hatte ich die Zeit, die du gerade ansprichst, mit der Rückkehr im Sommer, die, ja, vorsichtig gesagt, etwas holprig vielleicht verlaufen ist, das voll angenommen dann zu dem damaligen Zeitpunkt und habe mich einfach wieder komplett auf den Verein eingelassen, konnte wieder in die Bereiche eintauchen, konnte Mitarbeiter noch näher kennenlernen, war ja dann bekannt, dass ich vermehrt in der Vermarktung aufgetaucht bin, was ja ein sehr, sehr großer Bereich war damals oder immer noch, aber dann für mich einfach sehr, sehr groß und konnte, wie gesagt, dann die verschiedensten Parameter wieder kennenlernen, die Leute, die Prozesse, die im Verein gerade vonstatten gehen und hatte eigentlich dann auch im Übergang zu der neuen Funktion gar keine große Zeit zu überlegen, sondern du bist sehr, sehr schnell dann im Prozess. Du versuchst Dinge weiter zu begleiten, zu verändern, Strukturen zu geben. Und es bleibt einfach nicht viel Zeit am Ende, sich da Gedanken zu machen. Und jetzt kam dann die Phase dann über die Winterpause. Auch da ging es dann einfach nahtlos weiter. Du hast nicht diesen Reset-Knopf, du bist sehr, sehr viel am Aufsaugen, am Lernen, am dir selber auch eine Struktur zu geben, die ja auch dann nach der Spielerzeit größtenteils wegfällt. Und das ist nach wie vor ein Prozess. Das sind Momente des Lernens, das sind Momente des Reflektierens. Und trotz all dem ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Du hast jetzt viele Vorlagen geliefert. Ich nehme mal ein paar davon auf. Vielleicht erklärst du mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz langsam, was deine Rolle als Direktor Lizenz, das ist jetzt deine offizielle Funktion, überhaupt ist. Also was zählt zu deinen Kernaufgaben?
Genau, Direktor Lizenz Fußball, ja. Wenn man es ganz plakativ sagt oder wenn man es ganz grob überschlägt, ist es ein aufgeteilter Sportdirektor. So mit Kollegen Markus Brunschneider jetzt mit Hauptaugenmerk Sport, mit Jonas Schlefug, der so als dritter Part in der Struktur quasi mit dabei ist, der dann im Hintergrund die Verhandlungen und das Vertragswerk gestaltet und da einfach sehr, sehr eng in der Abstimmung. So klar ist, dass ich sehr, sehr vermehrt auf den tagesaktuellen Stand blicke, dann im Zusammenspiel mit dem Trainer, mit dem Trainerteam, sehr, sehr nah an der Mannschaft bin, trotzdem aber sehr, sehr bedacht nur in der Kabine auftauche. Bin jetzt nicht der in jeder Besprechung dabei ist. Das passiert dann eigentlich nur am Spieltag selbst. Aber wie gesagt, bin da sehr, sehr nah im Austausch mit dem Trainer auch, quasi so als Wingman. Und versuche einfach Strukturen zu verbessern, zu professionalisieren, Ratschläge zu geben, aber auch aufzusaugen, Gefühle wahrzunehmen, was passiert in der Kabine, was passiert in der Struktur. Und dann einfach auch mit Markus am Ende des Tages auch Bedarf zu ermitteln und dann quasi im Co-Lead versuchen, Spieler nach Bochum zu bekommen, die in unserer Meinung dann passen. Gleichzeitig aber auch die Spieler zu behandeln, die wir gerade aktuell im Kader haben. Gibt es einfach Themen mit Vertragsauslaufen, gibt es Spieler Verlängerungen, jetzt als Beispiel Maxi Wittek, wo die Gespräche einfach auf einer sehr, sehr guten Ebene noch stattfinden, weil ich mit ihm noch selber gespielt habe. Das zu trennen, da bin ich ehrlich, hatte ich vorher kein Gefühl dafür, wie das passiert, aber es ist jetzt im Nachgang, hilft dir das natürlich, wenn du noch sehr, sehr nah dran bist am Geschehen, klar.
Das sind dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Lerneffekte der vergangenen Monate, oder? Also, dass du selber schauen musst, ich bin jetzt kein Spieler mehr, ich bin Funktionär und habe da nochmal eine ganz andere Aufgabe und muss dann vielleicht auch etwas weniger emotional auf Dinge schauen. Ist das so etwas, was dich auch beschäftigt?
Ja, also klar, am Spieltag selbst kriegt ihr ja mit und jetzt mal die rote Karte mal ausgeklammert, wo wir halt der Meinung waren, dass es glaube ich keine unbedingt war. Spieltag selbst merke ich natürlich selber für mich noch, brauche ich manchmal noch so ein bisschen Balance zwischen Emotionen dieser Part weg vom Spielerdasein. Wie soll ich das sagen? So, es ist mir nicht schwer gefallen, diesen Moment zu haben, einfach kein Spieler mehr zu sein. So, ich habe mich parallel vorbereitet mit einem Sportstudium, konnte sehr, sehr viel aufsaugen, bin jetzt, wie gesagt, Teil dieses Teams, Teil dieser Struktur. Es kommt mir zugute, dass ich Spieler hier war und sehr, sehr viel zu meiner damaligen Zeit aufsaugen konnte. Hatte eine Phase hier, die sehr erfolgreich war. Jetzt befinden wir uns gerade in einer Phase, vor allem jetzt in den letzten anderthalb Jahren, die vielleicht weniger gut gelaufen ist. Und das jetzt wieder zu stabilisieren, Input zu liefern. Und da gehört natürlich auch, und das ist ja auch jetzt von uns, so sagen wir mal, als Leuchtturmprojekt definiert, unser Talentwerk, gerade auch der Übergangsbereich. Jetzt auch mit ehemaligen Spielern wie jetzt Toto Nusia, mit dem ich ja sehr, sehr lange auch zusammengespielt habe, sind es einfach sehr, sehr gute Verbindungen und man merkt einfach, dass die Rädchen anfangen, ineinander zu greifen. Und das sind Dinge, die benötigen Zeit, die benötigen aber auch Vertrauen. Und wenn man einen Menschen an seiner Seite hat, mit dem man Vertrauen schon in der Vergangenheit aufgebaut hat, jetzt quasi in diesen neuen Bereich einzutauchen und Dinge anzuschieben, das macht extrem.
Wie muss man sich denn diese Zusammenarbeit in diesem, man nennt es oft medial so Kompetenzteam, eigentlich heißt es offiziell Geschäftsleitung Sport, denn aus? Also machen wir es mal ganz konkret. Ihr seht Bedarf auf, oder vielleicht gehen wir noch ein bisschen zurück. Ihr schaut euch den Kader an. Bist du derjenige, der Bedarfe ermittelt, zusammen mit dem Trainer, zusammen mit Markus Brunnenschneider, wo man vielleicht Korrekturbedarf hat wo vielleicht ein Vertrag verlängert werden sollte? Wie müssen wir uns das vorstellen? Oder wie müssen sich das auch die Fans des VfL vorstellen? Wofür bist du zuständig und wofür bist du vielleicht auch nicht zuständig?
Ja, wenn man es grob überschlägt, sind alle in der Struktur eigentlich für alles zuständig. Wir diskutieren täglich, wir sitzen alle im gleichen Gang. Ich glaube, es ist bekannt, dass ich mir mit Markus auch das Büro teile. Wir sitzen gegenüber. Und mit dem Trainer ist es sowieso ein täglicher Austausch. Also wenn wir uns jetzt hier nicht am Trainingsgelände sehen, so dann telefonieren wir mehrmals täglich. Und es ist sehr, sehr einfach gehalten. So, es gibt Austausch, tagesaktuelle Themen. Unsere Spieler, die wir im Kader haben, die unser Team darstellen. Wie bewerten wir sie? Wann ist nächstes Meeting? Wann haben wir eine große Kaderplanungssitzung? Also wirklich sehr, 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 sehr einfach gehalten. Und dann gibt es Bedarf, dann gibt es Spieler, die von Markus präsentiert werden und mit der Scouting-Abteilung quasi im Hintergrund dann die Vorarbeit leisten. Und dann wird es einfach in der Runde diskutiert. Und da sind alle Meinungen sehr, sehr wichtig, weil es auch quasi zusätzlich zu jetzt, sagen wir mal, Datenscouting und Scouting vor Ort, Live-Scouting, einfach auch dieser Parameter, Gefühl für den Spieler zu bekommen, Umfeld des Spielers, und wir wollen einfach auf jedem Gebiet einfach optimal abgestimmt sein, und das ist uns jetzt im Winter einigermaßen okay gelungen, und das ist auch das, was wir uns ganz fest vorgenommen haben, dass wir den Kader wieder so strukturieren, und ich habe das, glaube ich, in der Vergangenheit auch schon 2-3 Mal gesagt, dass wir wieder Bochum-like werden, dass wir wieder Spieler hier beim VfL Bochum sehen und auch in der Struktur haben, die es verstehen, was bedeutet überhaupt VfL Bochum? Was möchte die Region, was möchte der Verein darstellen, was wollen wir am Ende des Tages auf dem Platz sehen? Ich glaube, dass wir da die ersten Schritte jetzt gegangen sind. Um auf deine Frage zurückzukommen, es hört sich dann vielleicht mehr an, als es ist, aber es ist sehr, sehr simpel gehalten. Es sind sehr, sehr kurze Wege, es ist ein Austausch immer auf Augenhöhe, und es sind Diskussionen, die sind teilweise auch hitzig und sind nicht immer alle einer Meinung. Genau das ist ja dann am Ende des Tages so diese Kunst daraus, das alles miteinander zu verbinden, um am Ende die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das ist jetzt, wie gesagt, im Winter, sage ich mal vorsichtig, einigermaßen gut okay gelungen.
Bevor ich gleich zu Claudio überleite, der mit dir eben über diese VfL-DNA, über Fußball der Bochumer Art sprechen wird, vielleicht noch eine kurze Frage dazu. Also was macht ihr denn, wenn ihr euch nicht ganz einig seid? Das ist ja spannend. Also wenn man über Personalien diskutiert, über irgendwelche Entscheidungen, die bevorstehen, wie seid ihr da jetzt in den vergangenen Monaten mit umgegangen? Habt ihr nur Entscheidungen einstimmig getroffen, oder muss man manchmal auch damit leben, dass jemand sagt, nee, ich sehe das anders, aber ich trage diese Mehrheitsentscheidung mit?
Ja, klar. Also wirklich ganz diplomatisch, ehrlicherweise. Es sind ja jetzt nicht nur die 5 Spieler oder 4 Spieler besprochen, die dann auch kommen. Also es sind wirklich ein Pool von Möglichkeiten, die reingebracht werden, die sich aber auch dann nicht nur von unserer Seite dann am Ende zerschlagen, sondern vielleicht auch dann von Spielerseite oder von Managementseite oder egal was. Es gibt ja verschiedenste Faktoren, die damit reinspielen. Aber klar ist es so, dass am Ende auch dann vielleicht die Entscheidungen oder die Meinungen so weit auseinandergehen, dass man sagt, okay, man hat kein gutes Gefühl am Ende in der großen Runde und sagt, davon nehmen wir dann am Ende Abstand. So, klar ist das schon passiert. Und auch da ist es, weil es ja auch, wie du gerade selber sagst, sehr, sehr neu ist, diese Struktur, und wir eigentlich keine große Vorlaufzeit hatten, uns da jetzt groß vorzubereiten auf das, was jetzt die letzten Monate passiert ist, sondern es war ein Learning by Doing. Es war ja teilweise auch mal manchmal chaotisch, weil nochmal, man muss die Prozesse verstehen. Ich hatte dann vielleicht den Vorteil, dass ich teilweise die Prozesse schon kannte aus meiner Vergangenheit. Und dann ist es ein Abstimmen aufeinander und ein Zurechtkommen miteinander, und wie du es gerade selber sagst, dann gibt's Meinungen, die auseinandergehen, und dann sagt man am Ende, okay, man hat nicht in der großen Runde das gute Gefühl und nimmt davon Abstand. So, eigentlich hört sich's mehr an, als es am Ende dann auch tatsächlich ist. Aber klar, es gibt dann hitzige Diskussionen, es gibt dann ein Gefühl, man versieht sich in dem Spieler und man taucht dann sehr in den Spieler ein und hat dann auch eine sehr, sehr starke Meinung zu dem Spieler, und wenn es am Ende dann nicht funktioniert, denkt man sich dann vielleicht schon, ja, warum? So schade. Und vielleicht denkt man einen Tag länger drüber nach. Aber nochmal, wir haben in der Situation, in der wir uns befunden haben, auch keine große Zeit, sich dann im Nachgang irgendwie zu verdenken.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo ich einmal nachhaken kann. Du meintest gerade, ihr wollt Spieler holen, die den Verein, die die Stadt verstehen. Was muss denn ein Spieler abseits der sportlichen Qualität für euch mitbringen, dass er für euch interessant wird?
Ich hätte schon gesagt, er muss verstehen, wie viel geschmeckt. Nein, Spaß beiseite. Nein, es ist doch ganz klar so. Und das soll jetzt, also nochmal, vielleicht habe ich dann auch jetzt in dieser Struktur vielleicht den minimalen Vorteil, dass ich selber Spieler hier war und zu einer Zeit und zu einem Moment, in dem Verein sehr, sehr steil nach oben ging. Und wir damals eine Mannschaft hatten, auch, sag ich mal, im Inner Circle, die es vermehrt verstanden haben, was bedeutet es eigentlich hier beim VfL Bochum, hier in der Region, Ruhrpott, diese Mentalität so aufzusaugen, zu verstehen, dass es am Ende auch für die Menschen, die diesen Verein leben, dazu zähle ich die Fans in erster Linie, aber auch die Menschen, die hier im Verein arbeiten, was so auch teilweise ein bisschen erdacht wird, so, das sind Menschen, die verschreiben sich mit ihrer Seele und ihrem Leben für diesen Verein. Und wieder Spieler zu filtern und rauszubekommen, verstehen die Jungs das? Was bedeutet es eigentlich für diese Menschen und für diese Region und aber auch im Umkehrschluss für diesen Verein, dieses Trikot zu tragen und diese Elemente, die ja schon immer für den VfL Bochum gestanden haben, vor mir, und das wird auch noch im Nachgang nach mir oder auch nach diesen Spielern oder auch damals, zu unserer damaligen Zeit, unserer Mannschaft, immer so sein, diese Schlagwörter, Mentalität, Leidenschaft, Emotion, Demut, Respekt vor der Aufgabe, all das zu verkörpern und das zu verstehen, auszufiltern und in diese Struktur zu bekommen, in diese Mannschaft, Inner Circle, Struktur, Mannschaftsgebilde, weil das ist am Ende des Tages, ist das dieser Faktor, der dir Punkte nicht garantiert, aber der die Möglichkeit gibt, mehr Punkte zu holen, erfolgreicher zu sein, so eine Struktur zu bekommen, das ist für uns das Ziel, dass wir wieder, und das meine ich mit diesem Schlagwort Bochum-like werden, dass sich die Menschen mit dieser Mannschaft und diesem Verein wieder identifizieren oder nicht wieder identifizieren, sondern mehr identifizieren können, um am Ende zu sagen, boah, es macht Spaß, diese Truppe zu sehen. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg, dass wir das wieder transportieren können. Klar, natürlich auch mit dem Faktor, dass der Trainer gerade auch so in diese Struktur und diese Mentalität passt, sind wir, wie gesagt, da glaube ich gerade auf einem ganz, ganz ordentlichen Weg, das wieder zu transportieren, dass die Menschen merken, das sind Jungs auf dem Platz, die zerreißen sich für die Aufgabe und für all das, was hier in dieser Region passiert, unvereint.
Ist das auch die Art von Fußball, für die ihr stehen wollt, auf dem Platz, ganz konkret?
Ja. Absolut so. Das ist ja so, du musst ja, es ist egal, welchen Verein du nimmst, so, ob das jetzt der VfL Bochum ist oder ob das größere Vereine sind, kleinere Vereine. Jeder Verein hat eine Identität, eine DNA. Wo kommen wir her? Wo sind wir gerade und wo wollen wir hin? So, und der VfL Bochum war immer, seitdem ich denken kann und schon vor meiner Zeit, plakativ gesagt, Malocher Club, ein Verein, der aus wenig viel macht, der mit weniger Personal mehr Aufgaben bedienen muss. Es gibt Menschen bei uns, die leisten so viel mehr Arbeit in der Struktur, wo es bei anderen Vereinen vielleicht 3-4 Positionen gibt für die jeweiligen Aufgaben. So, und wir haben es immer geschafft, in der Vergangenheit aus wenig viel zu machen. Gerade auch in meiner Spielerzeit haben wir aus damals wenig in diesen Jahren danach extremst viel gemacht. Deswegen war auch die Fallhöhe, glaube ich, dann vor 2 Jahren sehr, sehr hoch. Oder jetzt vor anderthalb Jahren. Oder jetzt vor einem Dreivierteljahr mit dem Abstieg. Aber der Prozess hat ja schon ein bisschen vorher angefangen. haben wir es immer geschafft, sehr, sehr viel aus wenig zu machen. Und der Verein hat schon immer für etwas gestanden und vielleicht sind wir da in den letzten 2 Jahren etwas von abgekommen, weil wir vielleicht mehr wollten, als der damalige Zeitpunkt es vielleicht auch gegeben hat. Und wieder sich zu besinnen, was brauchen wir gerade und was sind diese Kernfaktoren für den Status quo, wo wollen wir wieder hin, so das zu verstehen und vielleicht wieder das Rad ein bisschen zurückzudrehen und wieder mit Demut und Respekt dann auch vor der Aufgabe aufzutreten und auch Entscheidungen auch so zu treffen und vielleicht nicht den zweiten Schritt vorm ersten zu gehen. Das ist einfach jetzt gerade ein Prozess und in dem befinden wir uns gerade und deswegen macht es auch extrem viel Spaß. Gleichbedeutend natürlich aber auch mit sehr, sehr viel Aufwand und Arbeitszeit oder Aufwand und Aufwand, der einfach da im Hintergrund steht, weil wir Sachen aufzuarbeiten haben aus der Vergangenheit, um es einfach in der Zukunft besser zu machen.
Clevere Arbeit ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Es gibt ja in Europa durchaus einige Vereine, auch selbst in Deutschland, nehmen wir Freiburg als Beispiel, die eigentlich seit Jahren konstant über ihrer finanziellen Gewichtsklasse spielen. Wenn du jetzt mal solche Vereine dir konkret anguckst und deiner neuen Position, was glaubst du, sind so die größten Hebel, die der VfL Bochum sich bei diesen Vereinen so ein bisschen abgucken kann und adaptieren kann, damit man, ja, auch wie du gerade gesagt hast, aus wenig sehr, sehr viel wieder machen kann?
Ja, also wenn du jetzt, klar, Beispiel Freiburg, Mainz, Augsburg, so, das sind ja per se, sind das Mannschaften, Vereine, auf die wir uns zubewegt haben in der Vergangenheit. Jetzt, wenn man jetzt mal ganz klar sagt, die letzten 4 Jahre Bundesliga, so waren wir ja in allen Bereichen in der stetigen Entwicklung, das jetzt vom finanziellen Aspekt her war oder auch von der Mannschaftsstruktur. So, für mich so das größte Schlagwort ist Kontinuität in allen Entscheidungsprozessen, Kontinuität in der täglichen Arbeit, aber auch gleichzeitig dann Wichtigkeiten rauszufiltern. Was brauchen wir, was ich auch davor schon gesagt habe, was brauchen wir für die jeweilige Situation? So, und vielleicht haben wir uns, und ich glaube, im Nachgang war der Abstieg umso vermeidbarer, so, weil wir vielleicht, oder nicht vielleicht, weil wir relativ sicher von diesem Weg vielleicht aus Euphorie oder vielleicht aus Entscheidung mehr zu wollen, wegen Zeitpunkt, glaube ich, vermeidbar war. So, und wo wir auch in der Vergangenheit schlechter performt haben als vielleicht diese Clubs dann, ist ganz klar bei Spielertransfers, bei Spielern, die wir von uns verkaufen, Kaderwerte zu schaffen, auch in der Struktur und dann auch Transfererlöse zu erzielen, da hinken wir im Vergleich zu diesen Mannschaften einfach ganz klein hinterher. Und in allen anderen Bereichen sind wir im Vergleich zu diesen Mannschaften, was du gerade aufgezählt hast, deutlich stabiler in der Entwicklung gewesen, gerade auch in der Bundesliga-Zeit. Aber gerade was das im Sport angeht, und das ist jetzt ja nun mal primär mein Aufgabengebiet, sind es eigene Spieler zu entwickeln, die wir dann entweder auch bei uns behalten, Kaderwerte schaffen, aber gleichzeitig auch Transfererlöse zu generieren, im Vergleich zu diesen Truppen, die du gerade aufgezählt hast, Vereine, die du aufgezählt hast, um da einfach deutlich mehr Input zu bekommen oder auch dann Output zu bekommen in den Erlösen, die wir uns dann quasi erwirtschaften.
Du hast gerade auch schon über die Identität des Vereins, wie stark er verwurzelt ist in der Stadt gesprochen. Der VfL Bochum hat ein extrem starkes und präsentes Selbstbild. Hilft euch das eigentlich in der täglichen Arbeit, dass dieses Selbstbild so präsent ist? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, boah, da müssen wir uns immer wieder dran erinnern. Das hindert uns manchmal, wenn man vielleicht doch lieber links rumgehen wollen würde als rechts rum. Aber man besinnt sich dann auf diese Werte eben zurück. Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, was dieses Selbstbild und die Identität des Vereins bei euch auch in der täglichen Arbeit für eine Präsenz hat?
Wenn ich jetzt für mich spreche das Rad zurückdrehe und meine ehemaligen Vereine sehe, aber auch dann, und ich würde es schon so, also ich würde es ganz klar so sagen, dass Bochum mein Verein wurde in meiner Karriere, dann muss man sich als Spieler umso mehr einlassen auf all das, was im Verein passiert und auch von den Fans, von Emotionen. Und du musst verstehen, was bedeutet es, für diesen Verein zu spielen, weil Bochum, also der VfL, ist ein Verein, wo sehr, sehr viel Druck auch herrscht. So, einerseits von den Spielern, aber andererseits auch vom Anspruchsdenken her, weil der Anspruch der Fans, gerade auch die letzten 4 Jahre Bundesliga, geht ja ganz klar dahin, dass wir ein Bundesliga-Club sind. So als Spieler das zu verstehen, mit diesem Druck klarzukommen, so das ist eine Challenge. Und wenn ich das Rad weiterspinne, jetzt weg vom Spielerdasein in diese Funktions- oder in diese Funktionärsrolle, so musst du dich auch teilweise im operativen Tagesgeschäft musst du dich davon lösen, weil du kannst nicht nur emotionale Entscheidungen treffen. Du musst oft auch den Schritt danach denken und das ist auch das, was teilweise nach draußen oft dann vergessen wird. Alle Entscheidungen, die wir treffen, hatten Ausschlag darauf, was passiert in der Zukunft. So, und wir können nicht, wie das auch dann ganz oft dann von außen geschehen soll, an dem Tag selbst eine Entscheidung treffen, sondern es benötigt einfach, das meine ich mit dann rational zu denken und ohne weniger Emotionen als damals als Spieler, sondern du musst dann für dich rausfiltern, was passiert mit der Entscheidung, die ich treffe in der Zukunft. So, und das ist ja dann entscheidend. Und das ist auch das im Umkehrschluss, was dann in den letzten 2 Jahren nicht optimal lief. Vielleicht wurde auch dann teilweise eine Entscheidung der Schritt 2 vor dem ersten gemacht. Da war es mir vielleicht dessen nicht bewusst, was passiert mit dieser Entscheidung, wenn ich sie treffe, dann in dieser Zukunft. So, und da einfach eine Rationalität reinzubekommen und einen Fokus zu behalten, bei aller Emotionalität. So, ich werde per se immer ein Mensch bleiben, der die Dinge eher emotional sieht als rational. So eher vom Bauch gesteuert als vom Kopf. Aber das mehr und mehr zu verstehen, die Konsequenz, was daraus entsteht, welche Entscheidungen wir treffen. So, und den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen und das Gesamtgebilde zu sehen, wo befinden wir uns gerade mit der Entwicklung, Status quo und wo wollen wir hin? Und das meine ich auch mit den Schlagwörtern, respektvoll zu sein vor der Aufgabe, die wir haben und gleichzeitig demütig zu sein in allen Entscheidungen, die wir treffen und trotzdem den Fokus nicht zu verlieren und anspruchsvoll zu sein, weil wir wieder mehr wollen. Das benötigt aber, wie gesagt, Kontinuität und einen Entwicklungsprozess, in dem wir uns jetzt gerade befinden.
Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, 3 Jahre voraus, wo muss der VfL Bochum stehen, dass du sagst, das war eine gute Zeit, ich habe gute Arbeit geleistet?
Du möchtest, dass ich in 3 Jahren hier weggehe, oder wie?
Nein, nein, so als erstes Fazit. Also.
Ich mache Spaß. Ja, klar, so, also das Anspruchsdenken ist ja ganz klar so, dass wir die letzten 2 Jahre kann man nicht wegdiskutieren. Also die letzten 2 Jahre waren von der Entwicklung nicht optimal. Und es wird noch Zeit benötigen, dass wir Dinge aufarbeiten, die in der Vergangenheit passiert sind. Und die waren nicht per se nicht alle schlecht, sondern wieder auf diesen Weg zu kommen. Und auf dem Weg haben wir uns damals auch befunden. Wenn ich mich daran erinnere, als ehemaliger Spieler, als ich damals hierher kam, waren wir in einer ähnlichen Situation, als ich jetzt quasi zum Direktor Lizenzfußball aufgestiegen bin. Wir waren beinahe in der dritten Liga. So, und wenn ich das projiziere auf meine Spielerzeit, welche Entwicklung wir genommen haben, und ich habe es ja schon im Eingang gesagt, ich war damals als Spieler sehr, sehr nah auch in diesen Prozessen und konnte sehen, wie entwickelt sich was, wie werden Entscheidungen getroffen. Und das auch dann gepaart mit Emotionalität, aber gleichzeitig auch mit Rationalität. Und welchen Prozess wir dadurch laufen haben, welche Transfers wir getätigt haben, was war gut, was war schlecht in dieser Zeit. Das jetzt zu haben, ist so viel wert und hat so viel Mehrwert für mich jetzt in der täglichen Arbeit, um zu verstehen, wo wollen wir hin? Und auf deine Frage zurückzukommen, in 3 Jahren, klar, das Wunschdenken, alle im Verein, nach raus, die Fans, Journalisten, ist erste Liga. Dahin zu kommen, ist brutal harte Arbeit. So, es war damals harte Arbeit. Und diese 4 Jahre Bundesliga waren extrem schön. Aber dahin zu kommen, war schwieriger, als am Ende des Tages in der ersten Liga zu bestehen. So, und das ist die Kunst am Ende. Und das ist als Spieler die Kunst, in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga Profi zu werden. Das schaffen viele. Das schafft man. Am Ende des Tages geht's, da bleibe ich dabei, Kontinuität, da zu bleiben, das ist am Ende die große Kunst. Da hinzukommen ist total schwer. Aber nochmal, da sind wir im Prozess und das benötigt extrem viel, nochmal, das ist sehr, sehr viel, es wird hart werden und es ist sehr, sehr viel Arbeit, da hinzukommen, sowohl als Spieler als auch als Verein. Aber wenn du mich jetzt fragst, plakativ gesagt, in 3 Jahren, ja klar, soll oder sehe ich nicht als Versprechung, aber in meinem Wunschdenken, klar, der VfB Bochum gehört die erste Liga.
Dolly, danke für deine Einblicke, dass du sowohl deine Position nochmal konkretisiert hast und erklärt hast, wofür bist du zuständig, als auch Einblicke in Kaderplanung gegeben hast, in dem, was ihr euch vorgestellt habt. Wir wollen den Podcast beschließen mit einer kleinen Schnellfragerunde, mit so ein paar Dingen, die wir vielleicht auch noch nicht von dir wissen. Es geht aber trotzdem um Sportliche, um den VfL, und wir haben da 6 Fragen vorbereitet, bitten um eine kurze, spontane Antwort. Und Claudia und ich, wir machen das im Wechsel. Also ich würde starten, Simon, dein schönstes VfL-Tor, an welches denkst du da?
Das ging KSC im Wildpark.
Wollte gerade sagen, du hast viele geschossen, da muss man auch.
Ich muss ja überlegen.
Das schönste Stadion, in dem du je gespielt hast, außer das Ruhrstadion natürlich.
Arsenal London, Emirates.
Ein Trainer, der dich am meisten geprägt hat.
Pele Wallet.
Der Spieler, mit dem du zusammengespielt hast, der deiner Meinung nach in der breiten Öffentlichkeit völlig unter dem Radar geflogen ist und eigentlich viel besser war, als er wahrgenommen worden ist.
Robert Tesche.
In welchem aktuellen VfL-Spieler siehst du einen kommenden Trainer oder Funktionär?
Alessandro Riedle.
Welcher also Spieler?
Trainer.
Ja. Zum Beispiel, ja. Oder ja. Einer von den aktuellen VfL-Spielern. Wen siehst du in 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren auf Funktionärsebene?
Marcel Sobotka.
Und welcher Spieler, der nie beim VfL gespielt hat, hätte deiner Meinung nach perfekt an die Kastrupper gepasst?
Matthias Lehmann.
Damit sind wir durch mit unserer Schnellfragerunde. Herzlichen Dank für die Antworten. Herzlichen Dank für das gesamte Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und wir hoffen, ihr habt auch Spaß beim Zuhören, konntet ein bisschen was mitnehmen, und wir hören uns bald wieder.
Danke, Zolli. Glück auf. Bis bald.
Danke euch. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.